Herr, wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist. Heute Morgen danken wir dir, dass du uns wieder das schenkst, dass wir zusammenkommen können. Es ist uns heute Morgen nicht aufgeweckt. Hätten wir nicht zusammenkommen können. Heiliger Geist, wir sind vor dir. Wir bitten dich, führe und leite du uns. Stärke du uns. Und leite du uns an. Wir beten auch für die, die zu uns heute reden werden. Die ganze Gemeinde, die zuhört. Wir bitten dich, Heiliger Geist, rede du. Rede, Herr Jesus. Deine Gemeinde hört zu. Wir bitten es im Namen Jesu Christi. Amen.
One by one, we must tell them of God's love. Take your cross us bring the lost to Jesus one by one. Go with boldness as you witness in the strength that God supplies. Soon our Savior will reward us when he calls.
Wenn du in der Welt etwas bewirken willst, dann musst du anders sein. Ein Christ sollte anders sein als die Welt. Dr. Stohle von der Bibelgesellschaft wird am Anfang uns kurz seine Arbeit vorstellen. Wir danken Dr. Stohle, dass er gekommen ist. Ich grüße zunächst Pfarrer Erlos Degen. Wir danken Gott, dass er ihn noch für uns bewahrt hat, erhalten hat. Ich grüße euch alle hier im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte kurz über zwei Dinge reden. Die Arbeit der Bibelgesellschaft eine neue Bibelübersetzung in Zulu. bitte. Eine von den Frauen aus der 1959er Zulu übersetzen, einen Vers vorzulesen. Und dann einen von den Herren, einen Abschnitt zu lesen. Es ist die Arbeit der Bibelgesellschaft in Südafrika. Wir wollen dafür sorgen, dass die Bibel in verschiedenen Sprachen übersetzt ist. Dann werden diese Bibeln gedruckt. Dann werden diese Bibeln im ganzen Land verteilt. Wir haben auch folgende Programme. Es spendet Bibeln in den Gefängnissen. Wir spenden auch Bibeln an die, die sagen, die würden gerne eine Bibel haben, aber können es sich nicht leisten. Wir verteilen auch Bibeln an Siebtklässler in den Schulen. Das hilft auch Schülern, wir verteilen Literatur, die das Lesen und Schreiben lehrt. Dann gibt es das kleine Büchlein. Mit Bibelgeschichten drin, die verteilt werden. All das ist möglich durch die Spenden, die wir von euch bekommen. Bitte unterstützt die Bibelgesellschaft. Ich freue mich, dass ich euch die neue Zulu-Bibelübersetzung vorstellen kann. Pfarrer Kenan Mbata, der gestern gesprochen hat, hat auch eine wichtige Rolle dabei gespielt. Bei dieser Übersetzung. Wir möchten ihn bitten, dass er nochmal kurz aufsteht, dass ihr ihn nochmal sehen könnt. Er hat dafür gesorgt, dass dieser Vers ordentlich übersetzt worden ist. Wir lesen ja in der Bibel, Ich frage euch, lest ihr in der Bibel? Was hat Jakob mit den Engeln gemacht? Was haben die Engel gemacht, als Jakob seinen Kopf auf einen Stein gelegt hatte? Sie sind auf und ab gegangen da. Ihr könnt nicht richtig verstehen, was ihr sagt. Die Mehrheit sagt, sie sind herabgekommen und wieder hochgegangen. Wo steht das? Wollen wir das heute mal reparieren? Denn die Engel sind hochgegangen und wieder runtergegangen. Nicht umgekehrt. Wenn wir es aber in der Zulu-Übersetzung nachlesen, wie steht da? Was steht da? In Zulu gibt es das Sprichwort, dass man runter und rauf geht. Aber wenn wir sagen, sie sind runtergegangen, wieder raufgegangen, dann ist es nicht, was in der Bibel steht. Sie sind rauf und runtergegangen. Die Leiter ist von der Erde in den Himmel gegangen. Und die Leute denken, dann, das stimmt nichts. So, Jakob hat wahrscheinlich die Augen aufgemacht und hat gerade gesehen, wie die Engel hochgestiegen sind und wieder runter dann. Bitte, dass jemand Jeremia 17, Vers 8 liest. Jeremia 17, Vers 8 in der alten Übersetzung. Jeremia 17, Vers 8. Ihr sagt, dass ihr in der Bibel lest. Was ist jetzt los? Jeremia 17, Vers 9, Entschuldigung. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Den letzten Teil von diesem Vers nochmal. Wer kann es ergründen? Das Herz ist trostig und verzagt. Wer kann es ergründen? Das sind die Herausforderungen in der Zulu-Sprache. Das sagt, das Herz ist trotzig und verzagtes Ding. Dann heißt es in Zulu, wer kann es kennen? Wer kennt es? Wenn man in der Zulu-Übersetzung liest, ist es wichtig, dass wir verstehen, was da steht. Denn man kann sagen, wer kann das Herz erkennen? In Zulu ist eine Sprache, wenn man es anders betont, bedeutet es was anderes. Gehen wir jetzt Jesaja. Jesaja 4, Vers 1. Wir werden es erstmal nicht im Englischen lesen. Ein wichtiger Vers, besonders bezüglich der Frauen. Die Übersetzung erstmal von 1959, Jesaja 4, Abvers 1. Ich möchte, dass eine von den Frauen diesen Vers vorliest. Jesaja 4, Vers 1. Was und 7 Frauen werden zu der Zeit einen Mann ergreifen. Einen Mann. Das Zulu-Wort für einen. Je nachdem, wie man jetzt eine Wort liest, kann es eine andere Bedeutung haben. Die Betonung ist oft bei Zulu auch wichtig. Das kann die Meinung des Wortes völlig verändern. Die Männer sollen nicht die Hand an die Frauen legen, denn es kann der Tag kommen, wo die Frauen den Mann ergreifen werden. So, im Zulu, das Wort, was da gebraucht wird, ist Missverständnis, kann 2 Sachen bedeuten, je nachdem, wie es betont wird. Ob das kann das sein, dass es ein Mann ist oder dass der Mann etwas tut. Das Wort ein in Zulu kann auch als Verb gebraucht werden. Die Neuübersetzung vermeidet diese Doppelbedeutung. Die Neuübersetzung sagt es so. Das heißt, in dieser Zeit werden 7 Frauen einen Mann ergreifen, so wie es im Deutschen auch heißt. Die Frauen können es den Männern vorlesen aus dieser alten Übersetzung. Wir haben diese Verantwortung, die Bibel unserer Gemeinde vorzulesen. und die Bibel auch dazu gebrauchen, dass das eine Veränderung in unserem Lande bewirkt. Die Bibel zu übersetzen in verschiedene Sprachen, das ist auch eine Berufung für dieses Land. Ihr Männer, die ihr die Frauen missbraucht, das kann ich nicht so leicht übersetzen, weil die spielen mit der Zulu-Sprache hier rum. Das ist oft schwer zu übersetzen. Ein Wortspiel. Wir danken Dr. Stohle. Es ist gut, dass wir immer wieder was Neues lernen. Bevor ich Dr. Peter Hammond jetzt nach vorne rufe, ich möchte so viel sagen. Jeder Gottesdienst war so ein Segen für mich. Ich möchte etwas machen. Ich möchte, dass ihr Pfarrer dies hört. Ich habe zwei Kohlen hier. Zwei. Wir wissen bestimmt, was sie uns da erzählen, wenn wir keinen Strom haben, ob da zu wenig Kohle ist oder was auch sein mag. Aber oft erleben wir, dass es finster ist. Kein Strom da. Diese eine Kohle ist größer, die andere ist kleiner. Nun, welche wird als erstes brennen? Welches wird als erstes brennen, das große oder kleine? Welche wird erst rot glühen? Die kleine oder große? Die kleine, oder? Aber vielleicht sind wir als Pfarrer oft so groß. Den Gottesdienst über Erlus Degen gestern Abend zeigt, wo er herkommt. Das Entscheidende war, dass Gott zu ihm gesagt hat, du bist zu groß, ich kann dich nicht gebrauchen, wenn du so groß bist. Du musst weniger werden, abnehmen. Ja, ich kann hören, dass ihr geklatscht habt, dass ihr zustimmt. Wenn wir aber groß bleiben, wenn wir diese Einstellung weiter behalten, wenn wir nach Hause gehen, wird das Feuer nicht brennen. Ich bitte, dass Gott uns hilft. Dieses Feuer muss brennen. Die müssen glühen für Gott. Dieses Feuer muss durchs Land gehen. Darum sagte Herr Jesus, werdet wie kleine Kinder. Denn sie nehmen schnell an. Aber wir sind zu schlau, wir wissen zu viel, wir brauchen unseren Verstand. Wir zählen 1 und 2 zusammen und da kommt 5 raus. Ich sage das mit Absicht. Unser Land hier. Wir wollen nicht, dass unser Land wieder zurück in Urwald wird. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dieses Feuer möchte nicht brennen, wegen diesen großen Kohlestücken. Und obwohl wir Pfarrer da sind, kommen wir vom Wege ab. Die Bibel sagt nicht, gesegnet ist der, der hört und dann redet und mit allem zustimmt. Die Bibel sagt, die Bibel sagt, gesegnet ist der, der das tut. Glauben ohne Werke ist tot. Nicht, dass man nur redet. Man kann das machen. Und nichts wird sich verändert. Pfarrer Stegens Geheimnis war dies. Er hat sein Glaube praktiziert, hat dem Glauben Taten folgen lassen. Meine Herausforderung nun, wir wollen dieses Land verändern. Fangen wir in Jerusalem, wie wir gestern Abend gehört haben. Fangen wir mal zu Hause an. Fangen wir an, Mann und Frau und mit den Kindern. Dann gehen wir zu den Gemeinden. Unsere Herausforderung ist, wer wird das machen? Das ist nicht was Leichtes. Es hilft nicht, dass wir sagen, wir haben eine Lösung. Wir predigen da draußen zu den Massen, aber zu Hause ist ein Durcheinander. Unsere Familie, da wird gezankt und gestritten, auch in der Gemeinde. Hat Pfarrer Stegen gesagt, er predigt und kommt wieder zurück später und dann wird wieder alles wie beim Alten. Wir müssen zu Hause in Ordnung bringen. Dann wird diese Kohle brennen. Auch wenn es im Gras liegt, wird das Gras Feuer fangen. Wenn man Kohle nimmt, ist nichts. Die Hand wird schmutzig davon, weil es nicht brennt. Wir wollen Dr. Peter Hammond jetzt willkommen heißen. Er ist ein guter Freund von uns. Diesen Tag haben wir ihn in Kapstadt besucht. Wir schätzen ihn und seine Arbeit sehr. Bevor ich ihn vorstelle, der Gottesdienst am Montagabend hat mich angerührt. Da musste ich an Dr. Peter Hammond denken. Als der Missionar aus Indien zurück nach England gegangen ist, war ein kranker Mann, aber durchgehalten. Er hat gesagt, wenn ich nichts mehr tun kann, leg mich an den Fluss Ganges, da möchte ich mit den verlorenen Seelen reden. Da muss ich an Dr. Hammond denken. Da habe ich gesagt, du hast denselben Geist, selben Wesenzug. Er kommt aus Kapstadt, 1960 auf die Welt gekommen, wie ich auch. 1977 hat er sich bekehrt. Er hat in verschiedenen christlichen Gruppen gearbeitet, hat am baptistischen Bibelseminar studiert, war verheiratet mit Leonora. Vor ein paar Jahren hat Gott seine Frau zu sich geholt. Vor eineinhalb Jahren. Ich habe etwas gelernt davon. Wir müssen uns um Menschen kümmern. Ich rede auch zu mir selbst. Wenn jemand ein Leben verloren hat, ist oft danach ein schwieriger Weg. Er hat 4 Kinder. 40 Jahre lang hat Peter Hammond Missionseinsätze in Afrika gemacht, bis hoch in den Kriegszonen von Sudan. Was mich über die Jahre angerührt hat, dass er nach Afrika gegangen ist. Er hätte auch an andere Orten gehen können. Das hat er auch gemacht. Für mich ist so klar. Ich möchte sagen, vielleicht ist es Zeit, dass Afrika geistlich auf die Beine kommt. Er ist der Leiter von Frontline Fellowship und African Christian Action. Und steht dort der Reformationsgesellschaft vor. Er hat viele Bücher geschrieben. Hat auch viele Zeitschriften herausgegeben. Schreibt Artikel für verschiedene Zeitschriften. Aber ich möchte wieder Folgendes sagen, Dr. Hammond. Wir kennen dich als einen Mann, der seinem Herrn dienen möchte. Ich sehe in dir diesen Missionar, wenn ich auch nichts anderes mehr tun kann, legt mich da vor die Pforten der Hölle, damit ich Leute da noch helfen kann, die Erlösung zu finden. Gott segne dich. Vielen Dank. Guten Morgen. Ich grüße euch im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Vor einer Woche war ich im Krankenhaus auf der Intensivstation. Letzte Woche Dienstag hatte ich einen Herzinfarkt. Ich habe auf dem Boden gelegen. Und er hat einen Schlaganfall. Ich habe gedacht, jetzt sterbe ich. Ich bin nur hier, weil Gott gnädig eure vielen Gebete erhört hat. Wenn man in der Armee ausgebildet wird, da gibt es oft Hindernisläufe, die sind wichtig für das Training. Hohe Mauern, tiefe Gräben mit voller Schlamm und Stacheldraht. Aber der Hindernislauf ist nicht dazu da, um dich aufzuhalten. Soll dich ausbilden, dass du merkst, jedes Hindernis ist dazu da, um überwunden zu werden. Gott hat mich an viele Orte geschickt, in den letzten 40 Jahren ihm zu dienen. Vieles davon hat man verschlossene Länder genannt. Oder wo man nur beschränkten Zugang hatte. Oft haben Leute mir gesagt, das ist unmöglich. Man kann diesen Fluss nicht überqueren. Man kann es nicht machen. Das ist nicht die rechte Zeit dazu. Du bist nicht die richtige Person. Das ist nicht die richtige Art und Weise. Gib auf und geh zurück nach Hause. Aber Hindernisse sind dafür da, um sie zu überwinden. Das Thema dieser Konferenz: So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wozu sind wir ausgesandt worden? Wir sind ausgesandt worden, das Evangelium der Bekehrung und der Sündenvergebung zu verkündigen. Wie Professor Martin Luther schon gesagt hat, bei den ersten von den 95 Thesen, unsere erste Priorität ist die Bekehrung. Das ist das Wichtigste. Das Leben eines Gläubigen muss ein Leben der Bekehrung sein, der Reue. Bekehrung und Reue ist nicht etwas, was man nur einmal tut, bevor man Christ wird. Das ganze Leben eines Gläubigen muss ein Leben der Bekehrung sein. Muss erkennen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und wir sind sündige Menschen. Am Schluss können nur auch Pfarrer und Missionare nur sagen, Herr, wir sind nur unnütze Knechte. Als ich von der Pfarrkonferenz gehört habe, hat Gott mir dieses Thema gegeben. Die Auswirkungen einer Wahnbekehrung auf die Anbetung und auf den Dienst an Gott. Es gibt eine Person in der Bibel, die das, wo man das in seinem Leben nachverfolgen kann. König David. Davids Name wird mehr als 1000 Mal in der Bibel erwähnt. Häufiger als Mose. 3-mal öfter als Abraham. In den Evangelium wird unser Herr Jesus 12-mal als Sohn Davids bezeichnet. Wenn man einen durchschnittlichen Gottesbesucher fragt, was er über den König David weiß, erinnern sich die meisten sich an seine größte Leistung. Als er als junger Hirtenjunge den Philister Goliath mit einer Schleuder und einem einfachen Stein besiegt hat. Und viele erinnern sich auch an sein größtes Versagen. Die Affäre mit Bathseba und der Mord an ihren Mann Uriah. König David war ein außerordentlich mutiger, vom Heiligen Geist erfüllter Mann. Und doch geriet er in die Schlange des Satans. Große Künstler, wie zum Beispiel Michelangelo, haben ihn gemalt. Oder haben ihm ein Standbild gebaut. Viele haben ihre Söhne nach ihm benannt. Der beste Freund, den Afrika je hatte, David Livingston, wurde nach dem biblischen David benannt. König David bleibt einer der größten Männer der Bibel und der gesamten Weltgeschichte. Seine Erfolge sind als Beispiele für uns für hervorragende Leistungen. Seine Misserfolge dienen uns als Warnung. Wenn du es geschafft hast, nicht dich in Sünden zu verstricken, die David erwischt hatten, dann lass dich warnen. Erste Korinther 10, Vers 12 sagt, darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Wenn du in die gleiche Grube gefallen bist, lass dich doch ermutigen. Es gibt Erlösung in Jesus Christus. In den Schlimmsten von uns steckt immer noch was Gutes. Und es gibt auch Böses in den Besten von uns, denn wir sind gefallene Geschöpfe. Das Gute, was uns ist, ist allein die Gnade Gottes, die es in uns geschaffen hat. Aber es gibt Böses in jedem von uns, weil wir gefallene Geschöpfe sind. Jeremia 17, Vers 9 lesen wir: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und einem jedem geben nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Als das Volk Israel einen König haben wollten, damit sie wie die Völker um sie herein sein konnten, da hat Gott dem Propheten Samuel gesagt, er soll das Volk vor den Folgen warnen. Ein König möchte einen Palast haben, eine Armee, Steuern müssen bezahlt werden, es gibt Wehrpflicht. Aber als das Volk Israel trotzdem immer noch einen König haben wollten, hat Samuel ihnen die Art von König gegeben, den sie wollten. Groß, gut aussehend, stark, kampfkräftig. Erstes Samuel 9, Vers 2: Es gab keinen schöneren Menschen als ihn unter den Kindern Israels. Von den Schultern an war er größer als alle anderen im Volk. Saul erwies sich als ein erfolgreicher Anführer im Kampf. Er hat die Philister, die Amalekiter und die Ammoniter besiegt. Obwohl alles gut angefangen hat, wurde er schließlich stolz und anmaßend. Saulus hat die Trennung zwischen König und Priester verletzt. Er hat sich angemaßt, das Opfer auf dem Altar Gottes darzubringen. Saul war ungehorsam, als ihm befohlen worden war, den gottlosen König Agag und die Amalekiter zu vernichten. Die Beziehungen von Saul haben sich immer mehr verschlechtert. Zunächst mit seinem abenteuerlustigen Sohn Jonathan, den er zum Tode verurteilt hat, weil er etwas Lächerliches missachtet hatte. Der Sohn hatte nicht mal davon gewusst, es war die Geschichte, wo er von dem Honig gegessen hatte. Nur das entschlossene Handeln seiner Armee hat verhindert, dass Saul seinen eigenen Sohn hat hinrichten lassen. Auch die Beziehung zwischen Saul und dem Propheten Samuel hat sich immer mehr verschlechtert. Als Reaktion auf Sauls wiederholten Ungehorsam gegenüber den Befehlen des Herrn hat Samuel gesagt: Erstes Samuel 15 lesen wir das. Gehorchen ist besser als Opfer. ungehorsam ist wie die Sünde der Zauberei. Dickköpfigkeit ist wie Ungerechtigkeit und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König bist. Rituale sind kein Ersatz für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit. Gehorsam ist besser als jede religiöse Gesinnung. Gott hat Saul verworfen als König. Vertraust du Gott und gehorchst du ihm von ganzem Herzen? Oder bist du rebellisch? Rebellion, Ungehorsam ist wie Zauberei. Die Beziehung von König Saul zu seinem treuen Diener David wurde auch immer schlechter. David hatte den König geehrt und war zu Gott gestanden, als er den gotteslästernden König Goliath herausgefordert und umgebracht hat. Saulus wurde eifersüchtig, zornig, immer giftiger ihm gegenüber. Saul war vielleicht körperlich groß, aber er war doch ein kleiner Mann, geistlich gesprochen. Er wurde eifersüchtig auf seinen treuen Diener und den mutigen Soldaten David. Sauls Eifersucht und sein Hass auf David haben ihn in seinen letzten Königsjahren verdreht und haben ihn von seinen Pflichten abgelenkt. Schließlich ist König Saul so weit gegangen, dass er eine Hexe in Endor aufgesucht hat, um sie zu befragen. König Saul ist in Schande und in der Niederlage gestorben. Er hat Selbstmord begangen auf dem Schlachtfeld. Wo auch drei seiner Söhne gestorben sind. Was Saul hinterlassen hat, war ein geschlagenes Volk, gespaltenes Volk, ein Volk in Schande. Das 1. Samuel konzentriert sich auf die Wahl des Menschen zum König, das ist der König Saul. Und das 2. Buch Samuel konzentriert sich auf die Gotteswahl zum König David. Erster Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sehe nicht auf sein Äußeres oder auf seinen Körperbau, denn ich habe ihn abgelehnt. Denn der Herr sieht nicht, wie die Menschen sehen, denn die Menschen schauen auf das Äußere, der Herr aber sieht auf das Herz. Was versteht die Bibel unter dem Herzen? Matthäus 15, Vers 19 sagte Herr Jesus: Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das Herz ist das geistliche Zentrum unseres Lebens. Es weiß, versteht, reflektiert, erinnert sich, aber es ist auch das emotionale Zentrum unseres Lebens und erlebt Herz, Angst, Schmerz, Kummer, Verzweiflung, Mut und Freude. Aber es ist auch unser moralisches und ethisches Zentrum. Die Bibel sagt, dass Gott das Herz erforscht. Gott sieht das Herz. Gott prüft das Herz und läutert das Herz. Die Bibel offenbart, dass der Mensch ein böses, gottloses, verkehrtes und betrügerisches Herz hat. Und dass es sein Herz verhärten kann. Die Bibel redet auch von denen, die ihr Herz verhärten. Aber durch die Gnade Gottes können wir ein neues und reines Herz haben. Wir können ein reines Herz haben. Sprüche 4, Vers 23 sagt: Bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn aus ihm entspringen die Dinge des Lebens. Denn wie man in seinem Herzen denkt, so ist man. Sprüche 23, Vers 7. Römer 10, Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man an die Gerechtigkeit. Damit ist die vielseitigste Figur in der Bibel. Ein Musiker, ein Hirte, ein Soldat. Er hat die meisten Psalmen geschrieben, ein Flüchtling, ein Geächteter und der größte König Israels. Er war sportlich, ein begnadeter Musiker und seine dichterischen Fähigkeiten waren von höchster Qualität. David ist eine der bedeutenden Figuren der Weltgeschichte. Und im Alten Testament wird dem Charakter Davids mehr Platz eingeräumt als jeder anderen Person. Er wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Die Psalmen nennt man die Schatzkammer Davids. Das sind das größte Buch in der Bibel. Es ist der Mittelpunkt der Bibel. Mittendrin in der Bibel sind die Psalmen. Das Gebetbuch, das Gesangbuch der Bibel. Und der Herr Jesus hat mehr aus den Psalmen zitiert, als aus irgendeinem anderen Buch der Bibel. David war der jüngste von 8 Söhnen von Isai. Die Geschichte von David und Goliath ist wohl eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Sie ist der ungleiche Kampf der Jahrhunderte. Goliath von Gat war 9 Fuß und 6 Zoll groß. Die Spitze seines Speers hat 10 Kilo gewogen. König Saul und alle seine Soldaten waren entsetzt und verängstigt, als sie Goliath gesehen haben. Nur der junge David, ein Hirtenjunge, war bereit, in das Tal der Todesschatten hinabzusteigen. Um sich diesem Riesen zu stellen. Ohne Rüstung, ohne Brustpanzer, aber mit seinem Hirtenmantel. Ohne Speer, aber mit seinem Stab. Ohne Schwert und Bogen, aber mit einer Schleuder, ohne Köcher. Er kam mit 5 glatten Steinen im Namen des Herrn. So wie sich Goliath auf sein Schwert und sein Speer verlassen hat, hat sich David auf den Herrn verlassen. Der Sieg von David über Goliath ist ein Sinnbild für den Sieg von Jesus über den Satan. David verkörpert so unsere Berufung, dass wir mehr als Überwinder sein sollen durch Christus. Johannes 4, Vers 7 lesen wir. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Sowohl Saul als auch David haben 40 Jahre über Israel regiert. Doch Saul war ein Versager. David war ein Erfolg. Nicht, dass David perfekt war, aber er bekannte und bereute seine Sünden und Übertretung gegenüber Gott und hat Gott von ganzem Herzen geliebt. David hat Demut, Treue, Geduld und Mut bewiesen. Als König Saul ihn gejagt hat, hat er immer wieder das Leben seines Peinigers Sauls verschont. Er hat sich geweigert, den von Gott gesalbten König zu ermorden. Saul, ein reueloser Sünder, ging in den Tod und ins Verderben und riss seine Familie und sein Land mit sich. David hat Gott vertraut, dass Gott sich um den Saul kümmern wird zu seiner Zeit. Saul war ein reueloser Sünder. Er ist gestorben, ins Verderben gegangen, hat sein ganzes Land mit hineingezogen. David, ein reuiger Sünder, hat glorreiche Siege über seine Feinde errungen. Hat uns einige der größten Lobpreislieder hinterlassen, die je Geschichten geschrieben worden sind in der Geschichte. Die Psalmen Davids inspirieren die Gebete und die Anbetung des Volkes Gottes seit über 3000 Jahren. Nach dem Tod von Saul wurde David König von Juda 7 Jahre lang Später wurde er zum König über alle 12 Stämme Israels. Die nächsten 33 Jahre war er König über das gesamte Volk Israel. Er hat Jerusalem erobert und hat es zur Hauptstadt des Volks Israel gemacht. Als David die Bundeslade nach Jerusalem bringen wollte, hat es gezeigt, dass er Gott in den Mittelpunkt des politischen und kulturellen Lebens des Volkes stellen wollte. Aber Aufrichtigkeit allein reicht nicht aus. Weder David noch die Priester haben Gottes Anweisungen befolgt, wie die Lade zu transportieren sei. Das Ergebnis war, dass Usa erschlagen wurde, weil er die Lade berührt hat. Wir lernen, dass es nicht darauf ankommt, was wir denken, sondern was Gott sagt. Die Lade sollte nicht auf einem Ochsenkarren transportiert werden, sondern von Priestern auf Stangen getragen werden. Es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig erscheint, aber endet mit dem Tod. Sprüche 14. Es ist leicht, auch wenn man mit aller Ernsthaftigkeit verkehrt liegt. In 2. Samuel 11 lesen wir: Und da das Jahr um war zur Zeit, wann die Könige pflegten auszuziehen in den Krieg, da sandte David seine Armee. Seine Armee in den Krieg, aber er hat gesündigt, weil er in Jerusalem zurückgeblieben ist. Manche Versuchungen kommen zu den Fleißigen, aber alle Versuchungen kommen zu den Müßigenden. Obwohl die Reue von David von ganzem Herzen war und aufrichtig, bestätigt diese schreckliche Episode von David und Bathseba die Wahrheit, die wir in 4. Mose 32 lesen. Sei gewiss, deine Sünde wird dich finden. In Galater 6, Vers 7. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das Baby ist gestorben. Davids Sohn Absalom hat das Land gespalten und hat die Nation in den Bürgerkrieg geführt. Was viel Tod und Zerstörung zur Folge hatte. Hüte dich, wenn du glaubst, dass du stehst, damit du nicht fällst. Wenn Gott dir etwas Wichtiges zu tun gibt, schickt Satan bestimmt jemanden zu dir, der dich ablenkt, deine Zeit vergeudet, um dich vielleicht sogar entgleisen zu lassen. Wir lesen, dass David auf dem Dach seines Königshauses war und die Frau sich, eine schöne Frau sich hat waschen sehen. Zweimal steht da drin, dass die Frau von sehr schöner Gestalt war. Zwei werden als wunderschön bezeichnet. Königin Esther und Rahel. David hat sich nach ihr erkundigt, hat sie rufen lassen. Dann hat er versucht, seine Sünde zu verheimlichen. Hat den Mann Batsebas von der Front zurückkommen lassen, damit er Bericht erstatten soll. Aber weil der Mann nicht nach Hause gegangen ist, hat David einen Brief an den Kommandanten geschickt, Uriah vorne an der vordersten Front kämpfen zu lassen, wo der Kampf am härtesten ist, damit er da dort umkommt. Und dann lesen wir, nachdem der Mann gestorben war, dass er Bathseba zur Frau genommen hat. Und sie gebar ihm einen Sohn. Aber die Tat gefiel dem Herrn nicht, was David getan hatte. Im Korintherbrief lesen wir, dass Gott kein Wohlgefallen hat an den meisten gehabt hat, die aus Ägypten herausgezogen waren vom Volk Israel. Gott hatte kein Wohlgefallen an den meisten von ihnen. Die ganze Generation, die aus Ägypten gekommen ist, sind in der Wüste gestorben. Nur zwei haben es überlebt, Josua und Kaleb. Die Schrift übertreibt nichts. Gott hatte kein Wohlgefallen an den meisten von ihnen. Nur zwei durften ins verheißene Land einziehen. Was David getan hatte, hat Gott nicht gefallen. Auch ein Mann nach dem Herzen Gottes konnte etwas tun, was Gott nicht gefallen hat. Das sollte eine große Warnung an uns alle sein. Gott hat David Zeit gegeben, sich zu bekehren. In 2. Samuel 11 lesen wir, dass der Herr Nathan zu David geschickt hat. Der Prophet Nathan erzählt König David eine Geschichte. Es waren zwei Männer in der Stadt, ein Reicher und ein Armer. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schaf. Das war sein Haustier, das von seinem Becher getrunken hat, von seinem Bissen gegessen hat, in seinem Schoß geschlafen hat. Als der reiche Mann für einen Gast ein Essen zubereiten wollte, hat er nichts von seinen vielen Tieren genommen, sondern hat dem armen Mann das Schaf weggenommen und hat es dem Mann als Essen gerichtet. Als David diese Geschichte gehört hat, wurde er sehr zornig. Und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Etwas Tapferes für den David, für Nathan, das dem König direkt in die Augen zu sagen. Denn der König hätte ihn ja hinrichten lassen können. David erkennt nicht selbst, dass es seine Geschichte ist, die erzählt wird, und er spricht das Urteil aus über den Mann. Er sagt: Dieser Mann muss sterben. Wie auch Pfarrer, die bereit sind, die Politiker herauszufordern und auch ihnen zu sagen, wenn es notwendig ist: Du bist der Mann. Gott hat zu David gesprochen durch Nathan. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt, habe dich errettet aus der Hand Sauls. Ich habe dir deines Herrn Haus gegeben, das ganze Haus Israel und Juda. Wäre das zu wenig, hätte ich dir dann noch viel mehr gegeben. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du solches Übel vor seinen Augen tust? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du erwürgt mit dem Schwert der Ammoniter. Nun soll von deinem Haus das Schwert nicht lassen ewiglich, darum, dass du mich verachtet hast. Und David hat geantwortet: Ich habe vor den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David: So hat der Herr auch deine Sünde weggenommen. David hat sich da bekehrt und Gott hat da die Vergebung ausgesprochen, sofort. Schätzt du, was Gott dir alles gegeben hat? Sünde, Eifersucht fängt dann an, wenn wir nicht dankbar sind. Wenn man nicht mit dem zufrieden ist, was Gott uns gegeben hat. Da fängt Eifersucht, Neid, Diebstahl, Ehebruch an. Dass man nicht dankbar ist. Das ist der Wurzel von vielen Sünden. Der Herr hat zu David gesagt, hat: Ich hätte dir noch mehr gegeben, wäre das nicht genug gewesen. Wie viel verpassen wir, wenn wir nicht Gott immer an erste Stelle geben? Gott gibt denen das Beste, die ihnen von ganzem Herzen dienen. Gott möchte dir noch viel mehr geben in deinem Dienst. Wenn du es so machst, wie er es möchte. Wir haben gestern Abend gehört von Pfarrer Stegens Zeugnis: Gott möchte so viel geben, aber wir müssen offen dafür sein. Was diese Bekehrung, wahre Reue im Leben David, den müssen wir nachahmen. Die Sünde von David hat die Feinde nun lästern lassen. Die Sünder freuen sich, die Gottlosen freuen sich, wenn die Kinder Gottes stolpern und fallen. Der Herr hat das Kind geschlagen, das David mit Bathseba hatte. David hat Gott gesucht um des Knäbleins willen und hat gefastet. Sieben Tage hat er sich geweigert zu essen, zu schlafen oder sich zu waschen. Er hat vor Gott geschrien, Tag und Nacht. Am siebten Tag starb das Kind. Und die Knechte Davids fürchteten sich, es ihm zu sagen, dass das Kind tot wäre. Denn sie dachten, was wird er tun, wenn er hört, dass das Kind gestorben ist? Er würde sich doch nicht noch etwas noch antun. David hat aber gemerkt, dass seine Knechte über das Kind gesprochen haben und hat gefragt, ob das Kind tot ist. Sie haben gesagt, ja, dein Kind ist tot. David ist aufgestanden von der Erde, hat sich gewaschen, hat sich gesalbt und andere Kleider angezogen, ging in das Haus des Herrn und betete an. Da sprachen seine Knechte zu ihm, was ist dein Ding, das du tust? Ja, David hat seinen Dienern gesagt, eines Tages werde ich ihn sehen. Das zeigt, David hat geglaubt, dass die Toten wieder auferstehen können am jüngsten Tag. Junge Kinder, auch die sterben. Wir können die Erwartung haben, dass wir sie im Himmel wiedersehen werden. David hat erwartet, dass sein junger Sohn im Himmel wiedersehen wird. Wir sehen, wie wahre Reue und die Anbetung, die dem folgt. Sünde ist immer gegen Gott. Gegen Gottes Gesetz. Gegen Gottes heiligen Charakter. Sünde ist Rebellion gegen unseren Schöpfer. Sünde ist Übertretung, Überschreitung des Gesetzes und dass man das Ziel verfehlt. Dass man Gottes Maßstäbe verletzt. Wir werden nicht sündiger, weil wir sündigen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Innere Verderbtheit und böse Absichten führen zu Vertretungen. Das ist ein Problem, was wir auch ansprechen müssen in unseren Predigten, in der Seelsorge. Was machen wir, wenn das Volk Gottes sündigt? Abraham hat gelogen, als er behauptet hat, Sarah seine Frau und gab sie als seine Schwester aus. David hat Ehebruch und Mord begangen. Der Apostel Petrus hat seinen Herrn verflucht und verleugnet. Als der Herr verhaftet worden ist, sind alle seine Apostel geflohen. Wir hören auch von Simson im Alten Testament. Moralische Kompromisse machen uns verletzbar und angreifbar. Die Versuchung kommt immer schön eingepackt. Sünde wird dich weiterbringen. Noch mehr, wird dich einen Schritt weiterbringen. Die Sünde wird dich aber länger festhalten, als du bleiben möchtest. Die Sünde wird dich mehr kosten, als was du bezahlen kannst. Denkst du, dass das nie mit dir passieren kann? Denkst du, dass du moralisch besser bist als König David? Hast du schon mal mit Lust nach jemandem geschaut vom anderen Geschlecht? Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn du Lust in deinem Herzen hast, bist du schon des Ehebruchs schuldig. Hast du schon mal jemanden gehasst? Jesus sagt, dass die, die hassen, in ihrem Herzen schon Mörder in ihrem Herzen geworden sind. Wir versuchen immer wieder, unsere Sünden zu erklären und zu verteidigen, entschuldigen. David hat sich vielleicht eingeredet, dass er schon so viel für das Reich Gottes riskiert hatte. Dass er so viel gelitten hat und so viel geopfert und so viele Schlachten geschlagen hat. Hat vielleicht gedacht, dass er deswegen etwas Nachsicht verdient hat. Sicher hatte David schon vielen Versuchungen widerstanden. Vielleicht war er erschöpft von den vielen Jahren mit Schlacht. Er hat so viel Tod und Zerstörung gesehen. Vielleicht war auch etwas übermütig, rücksichtslos und risikofreudig. Mangelnde Dankbarkeit kann auch zu Begehrlichkeiten führen. Unzufriedenheit mit dem Willen Gottes kann uns anfällig für Versuchungen machen. Vielleicht hat Bathseba deswegen auf dem Dach gebadet, um so die Augen des Königs zu bekommen, um sie zu verführen. Wir sind aber alle verantwortlich für unsere Taten, für unsere Reaktionen, für unsere Entscheidungen. Keine Versuchung hat uns ereilt, wo Gott uns nicht auch einen Ausweg geben kann. Wir sollen nie unsere Sünden versuchen zu rationalisieren und zu entschuldigen. Weil David unzufrieden vielleicht geworden war und dem Willen Gottes, war er anfällig für Suchungen. Wir dürfen nie so töricht sein, leichtgläubig zu werden und den Lügen des Teufels zu glauben. Denn der Teufel lässt Versuchungen immer so attraktiv ausschauen, wie man es auch im Leben von Simson sieht. Simson war so stark vor den Männern, aber so schwach vor den Frauen. Er konnte 1000 Männer mit dem Kieferknochen eines Ochsen totschlagen, eines Esels. Er konnte die Stadttore aus den Angeln heben und damit weglaufen. Doch sehen wir, wie verletzlich er war, als Delila kam und die Sünde der Frau. Er wurde schließlich, das Ergebnis war Schande, Niederlage und Unglück. Das erinnert uns, dass Sünde bindet. Sünde verblendet. Sünde zermalmt uns. Gott gibt denen, die Gott die Entscheidung überlassen, das Allerbeste. Wir müssen Gott von ganzem Herzen leben, von ganzer Gesinnung, mit aller Kraft. Wir sollen Gott fürchten. Wir sollen nicht den Menschen fürchten, der nur den Körper töten kann und doch nicht mehr. Wir sollen Gott fürchten, der den Körper als die Seele und die Seele für immer in die Hölle vernichten kann. Wir sollten allein Gott fürchten und die Sünde hassen. Wie Josef vor der Frau von Potiphar geflohen ist, müssen wir vor der Versuchung fliehen. Das Fleisch ist nicht schwach, das ist stark. Und der beste Ausweg ist zu fliehen, so wie es Josef gemacht hat, wegzulaufen. Was sagen wir zu denen, die in die Fangen des Teufels geraten sind? Apostelgeschichte 3, Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Damit die Zeiten der Erquickung vom Herrn kommen. Jesaja 55, Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Ungerechte seine Gedanken. Er bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er will reichlich vergeben. Joel 2, Vers 13. So zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und kehrt euch um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Langsam zum Zorn und von großer Güte. Und er lässt von denen ab, was er tut. Hesekiel 18, Vers 20. Wenn aber ein Gottloser sich von allen seinen Sünden abwendet, die er begangen hat, und alle meine Satzungen hält und tut, was recht und billig ist, so soll er leben und nicht sterben. Keiner seiner Übertretungen sollen gegen ihn ins Gedächtnis kommen. Wegen der Gerechtigkeit, die er getan hat, soll er leben. Hosea 6, Vers 1. Komm, lass uns umkehren zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, aber er wird uns heilen. Er hat uns geschlagen, aber er wird uns verbinden. Nach zwei Tagen wird er uns auferwecken. Am dritten Tag wird er uns auferwecken, damit wir vor ihm leben können. Lasst uns wissen, lasst uns der Erkenntnis des Herrn nachjagen. Er wird zu uns kommen wie der Regen, wie der Früh- und der Spätregen. Zacharia 1, die Verse 2 bis 3. Der Herr ist sehr zornig über eure Väter gewesen. Darum sage zu ihnen, so spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde mich zu euch bekehren. Apostelgeschichte 17. Gott gebietet nun allen Menschen, Buße zu tun. Was ist Bekehrung? Überführung. Der Heilige Geist öffnet die Augen für die Schwere der Übertretung der Gebote Gottes. Eine Herzensveränderung, Einstellungsveränderung. Das Herz wird verändert. Reue wird gezeigt. Der Heilige Geist verwandelt unser Herz in eine gottesfürchtige Traurigkeit darüber, dass wir unseren Schöpfer gegenüber ihm gesündigt haben. Wir hören auf, unsere Sünden zu verteidigen, zu entschuldigen. Wir hören auf, die Sünde zu leben. Wir hassen sie stattdessen. Dann die Bekehrung, eine Lebensveränderung. Der Heilige Geist lenkt unsere Füße um, dass wir die Sünde aufgeben und das tun, was Gott von uns möchte. Bekehrung ist Überführung von Sünde, Reue und Bekehrung. Das Herz wird verändert, die Gesinnung wird verändert, das ganze Leben wird verändert. Reue und Bekehrung ist nicht etwas, was sich in die Länge ziehen braucht. Der Zöllner ging aus dem Tempel vergeben, der gesagt hat, Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt, der Zöllner ging aus dem Tempel gerechtfertigt. Der verlorene Sohn, der gesagt hat, ich habe gesündigt den Vater und gegen dich, wurde von seinem Vater willkommen geheißen. Im Psalm 51 lesen wir ein Beispiel von wahrer Bekehrung. Diesen Psalm 51 hat David geschrieben, nachdem der Prophet Nathan zu ihm gesprochen hatte. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasch mich von meiner Missetat. Reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat. Meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel getan. Entsündige mich. Reinige mich. Verwirf mir nicht vor deinem Angesicht. Schaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Als Saul sich von Gott abgewandt hat, lesen wir, dass Gott seinen Geist von David genommen hat und einen bösen Geist ihm gegeben hat. Davids größte Angst war, dass Gott seinem Heiligen Geist ihm entziehen würde. Wie es bei Saul getan hatte. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Wie der Vater den Herrn Jesus ausgesandt hat, sendet er uns auch aus. Mit der Botschaft der Bekehrung. Das Wichtigste ist Bekehrung. Erst nachdem man sich bekehrt hat, kann man Jesus anbeten als den heiligen Gott. Errette mich von der Blutschuld, o Gott, der du mein Gott und mein Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn du hast nicht Lust zum Opfer. Ich hätte es dir schon längst gegeben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstet und zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Die beste Anbetung, die wir Gott geben können, dass wir seine Heiligkeit erkennen, dass wir unsere Sündhaftigkeit erkennen. Wahre Bekehrung ist wahre Anbetung Gottes. Die einzige Art und Weise, wahrlich, wo wir unserem Schöpfer gegenübertreten können, ist mit dem Geist der Bekehrung. Solche Bekehrung, die bewirkt es wahre Anbetung Gottes. Herr, sei mir Sünder gnädig. Das Ergebnis dieser Bekehrung ist Vergebung, Freiheit, Erlösung, Reinigung, dass man wieder eine Beziehung zu Gott hat, Frieden mit Gott. 2. Könige 22, Vers 19 lesen wir, weil dein Herz weich war und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du gehört hast, was ich geredet habe. Habe ich auch dich erhört, spricht der Herr. Lukas 15, Vers 7, der Herr Jesus sagt, ich sage euch, dass im Himmel Freude ist über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Psalm 34, Vers 18, der Herr ist nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben und hilft denen, die einen gedemütigten Geist haben. Nun denn sind wir gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5. Darin stehen wir und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, wir rühmen uns der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Erfahrung. Erfahrung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn als wir noch schwach waren, ist Christus für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen jemand, aber um des Gutes Willen dürfte vielleicht jemand sterben. Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Wir werden durch sein Leben erlöst. Wir freuen uns in Jesus durch unseren Jesus Christus, durch den wir nun die Gabe der Versöhnung empfangen haben. Viel noch mehr die Gnade Gottes. Das ist ein Geschenk, das wir durch unseren Jesus bekommen haben. Wir haben überfließende Gnade bekommen. Und die Gabe der Geschenk der Gerechtigkeit ist ein freies Geschenk. Wo Sünde mächtig wurde, ist die Gnade Gottes noch viel größer geworden. Jesus hat für uns gelitten und er hat uns das Beispiel gegeben, ihm nachzufolgen. Er hat sich gedemütigt. So wie er ausgesandt worden ist, so werden wir auch ausgesandt. Johannes 8, Vers 7 sagt der Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Hörst du die Herausforderung unseres Herrn? Wen kann ich senden? Wer wird für mich uns gehen? Kannst du antworten, hier bin ich, Herr. Sende mich. Ein berühmter Missionar Studd hat gesagt, einige wollen schöne Kirchen bauen mit schönen Glocken. Und ich möchte lieber eine Werkstatt bauen vor den Türen am Tor der Hölle. Jesus sagt, so sende ich euch aus. Und wir beten. Unser Herr, wir danken für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Wir danken dir für David, danken für die Psalmen. Herr, wir beten, lehre uns, wie uns wahrlich zu bekehren, dass wir ein Leben der Bekehrung führen können, dass wir das auch in unseren Botschaften der verlorenen Welt weitergeben können. Herr, wir danken dir, als wir noch Sünder waren, bist du für uns gestorben. Herr, wir danken dir für deine Botschaft der Erlösung. Für eine verlorene Welt, die gegen dich rebelliert hat. Herr, wir beten, gib uns eine Vision von dieser verlorenen Welt, die dieses herrliche Evangelium der Erlösung braucht. Hilf uns, es auszuleben, es zu verkündigen. Durch das, was wir sagen und tun. In Wort und Tat. Durch unsere Lippen und durch unser Leben. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Als wir letzte Woche Dienstag im Krankenhaus waren bei Dr. Peter Hammond, wir haben Dr. Hammond da liegen sehen nach seinem Schlaganfall auf der Intensivstation. Es ist ein Wunder, dass er jetzt zu uns sprechen kann. Gott wollte, dass wir das hören. Hütten des Pfarrer Lütt gebetet. Es ist ein deutscher lutherischer Pfarrer hier. Guten Morgen, wollen wir beten? Gott, wir danken dir, dass du uns hier heute zusammengebracht hast. Wir danken dir, dass wir die Zeit unter deinem Wort verbringen können. Wirke du durch in unserem Leben. Du bist ein Gott, der uns aussenden möchte. Hilf, dass wir nicht nur hören, was gesagt worden ist, sondern dass wir damit hinausgehen und es verkündigen und ausleben. Please, go with, bitte geh jetzt mit uns, segne unsere Gemeinschaft und segne auch die Gaben, Herr, bleibe du mit uns und segne uns. Amen.